Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel von Hannover 96 in Ulm. Ja, man mag es kaum glauben und es ist fast schon peinlich, sich darüber zu freuen, aber 96 gewinnt mit 2:1 in Ulm. Und der Mann, mit dem ich heute hier rede, der ist wahrscheinlich immer noch oder schon wieder davon mächtig angezündet, denn er ist einer der ganz wenigen bei uns, die nie die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir doch noch vielleicht irgendwie aufsteigen. Und er ist hier, der Vater des Vorwärts nach Weit Podcasts, Tobi. Hallo, grüß dich, Tobi.
Ja, grüß dich, Olaf. Ja, du hast recht. So ein bisschen angezündet. Ja, das stimmt schon. Es war ein Wechselbad der Gefühle, möchte ich ganz ehrlich sagen, während des Spiels. Aber es sind nur 3 Punkte und es sind nur 2 Spiele. Da ist noch einiges drin.
Da ist in der Tat noch einiges drin, auch wenn ich mich nach wie vor weigere, darüber zu reden. Und wir haben ja dieses Wort Aufstieg ja schon lange abgehakt. Aber aufgrund der Ergebnisse der anderen Spiele und der Mannschaften, die vor uns liegen, sind wir erstaunlicherweise immer noch so ein bisschen im Rennen. Und warum aber dieses Spiel heute eigentlich überhaupt gar keine Anzeichen dafür gegeben hat, dass man es auch nur in irgendeiner Art und Weise verdient hätte, aufzusteigen. Ja, darüber wollen wir ein bisschen reden. Ich fange mal wieder vorne an. In der Aufstellung hat sich wahrscheinlich verständlicherweise nicht allzu viel geändert. Einzig Marcel Halstenberg musste ersetzt werden durch Josh Knight. Das war ja auch zu erwarten. Und ich glaube, das hattet ihr ja auch unter der Woche im Podcast auch letztendlich so besprochen. Ich weiß nicht.
Leider nicht. Wir haben die 5. Gelbe von Halse nicht auf dem Schirm gehabt, so, ganz okay. Ehrlich sagen. Naja. Deswegen war das für uns dann, jeder hatte von uns Halstenberg in der Startelf. Oh. Also das war relativ daneben, ja.
Ist mir beim Hören wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen, insofern, weil ich kann mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Naja, nichtsdestotrotz, es gab nun auf der Bank so ein paar Änderungen, also Nielsen, angeblich Magen-Darm-Grippe, nicht dabei. Rochelt aus privaten Gründen nicht dabei, dafür rutschten Aseko Udenne wieder rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, und Chakrun vor allem, ne?
Hussein Chakrun vor allen Dingen, ja auch einer meiner Hoffnungsspieler aus der zweiten Mannschaft, der ja da durchaus auch immer zu den Besten gehört. Tobi, kurze Frage, gab es Grund, was an der Startaufstellung zu ändern? Ich meine, dass ich vielleicht doch auch aufgrund der Leistungen der letzten Woche vielleicht dann doch auf Momolu verzichtet hätte. Ich weiß, mir wurde nachgesagt, ich habe ihn sehr gelobt letztes Mal. Ich wollte allerdings mehr die Leistungssteigerung von der ersten zur zweiten Halbzeit loben, nicht ihn an sich. Ich fand das schon überraschend, aber gut, man kann es nachvollziehen. Never change a winning team. Tobi.
Ja. Ja, ich denke, das war der Grund. Also für mich, es gibt natürlich Gründe, Momolu aufzustellen. Er macht die Tiefenläufe, er ist relativ schnell, alles wunderbar. Er ist halt nur am Ball eine Katastrophe. Und das war er gegen Köln. Da ist ihm gar nichts geglückt. Gut, jetzt kann man sagen, er hat die Gelbe rausgeholt und die Gelb-Rote rausgeholt, okay. Aber auch heute, also, tut mir leid, Tadel am Ball geht nicht. Nein. Und jede Entscheidung, die er trifft, ist eine falsche Entscheidung. Er macht immer denselben Move, er versucht immer mit Übersteigern am Gegenspieler vorbeizugehen und spätestens beim zweiten Mal weiß der Gegenspieler, was er macht. Und auch schon zu Beginn des Spiels, wie er den Ball da verstokelt, den er da bekommt. Ich weiß gar nicht, was er machen will. Will er aufs Tor schießen? Will er zurücklegen auf Tresoldi? Also ich mag den Jungen ja aufgrund seines Einsatzes und alles wunderbar. Und natürlich, weil er Hannoveraner jung ist, aber also fußballerisch, Olaf, da hätte ja vielleicht Arminia mehr geholfen als uns.
Ja gut, wahrscheinlich. Und wenn wir von Arminia sprechen, bei Arminia Bielefeld haben wir ja jemanden, an den mich der Momolu durchaus erinnert, nämlich Noah Sarenren Bazé, denn das ist für mich auch genau so dieser Spielertyp. Das ist, klar, du hast es gesagt, Tiefe ist, macht er, das, dafür ist er da, aber da kommt halt nichts mehr rum. Und damit sind wir auch schon in der ersten Halbzeit, denn Mumulu, also zumindest ist er nicht so oft ausgerutscht, also das Geläuf war heute nicht ganz so rutschig, wie es das in Hannover war. Nichtsdestotrotz war ich sehr erstaunt darüber, dass 96, also fast schon teilnahmslos in dieses Spiel gegangen ist. Und die Ulmer haben auch eigentlich erstmal so gedacht, naja, wir verlegen uns mal aufs Kontern. Das Problem war, dass 96 ihnen da irgendwie nicht so in die Karten gespielt hat. Und so sahen zumindest die ersten 10 Minuten also irgendwie sehr komisch aus. Du hast das Wort komisch auch in unserer WhatsApp-Gruppe benutzt, Tobi. Ja. Was war das denn? Also irgendwie.
Das war eine Frechheit. Also das war so ein bisschen wie eine Folge von Walking Dead, ja, aber nur Zombies auf dem Platz. Also das war wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also gegen Köln, ne? Also ich verzeihe, dass ich nochmal auf das Spiel gehen muss. Aber gegen Köln war das Wille, war das Leidenschaft, da war das wirklich die absolute Überzeugung, auch dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und dann kommst du da nach Ulm und kommst auf den Platz und du hast das Gefühl, die Mannschaft, die will das so nebenbei machen. Da war keine Körperspannung, da war keine Anspannung, da war gar nichts. Du hast in der Offensive die Bälle immer wieder verloren, du hast die falsche Entscheidung getroffen, du hast Fehlpässe gespielt. Hinten war es zum Teil auch relativ offen. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Frechheit. Diese Vorstellung war, wenn man das Spiel gegen Köln gesehen hat, war das eine Frechheit. Das war nahtlos angereiht an die 3 Niederlagen unter Breitenreiter, die am Ende dann seine Demission zur Folge hatten. Aber das war wirklich im Vergleich zur letzten Woche eine absolute Unverschämtheit. Und das zeigt eben, wes Geistes diese Mannschaft ist. Ja, das ist das, also muss man ihm maximal vorwerfen, wirklich.
Ja, böse Zungen, du hast es gerade schon angesprochen, da bin ich ganz bei dir. Böse Zungen würden behaupten, dass die Mannschaft nach der ja auch von ihr durchaus angetriebenen Demissionen von André Breitenreiter mit dem Köln-Spiel dann so ein bisschen ihr Gewissen reingewaschen hat und dann heute eigentlich wieder so aufgetreten ist, wie man das von vorher kannte. Und gut, es ist auch dieselbe Mannschaft und wir haben schon vorher über die Mannschaft auch durchaus kritische Worte verloren, deutlich kritische Worte verloren und da können wir auch sicherlich in der Gesamtheit bei bleiben, da bin ich bei dir. Ulm war aus dem Spiel heraus gar nicht so gefährlich, fand ich. Das war, die Hauptsache waren die Standards tatsächlich bei Ulm. Da hatten sie nämlich tatsächlich den Kapitän, den Strumpf, der da durchaus das ein oder andere Mal ganz gefährlich da vorm Tor der 96er aufgetaucht ist. Da ist also tatsächlich sogar ein Lattenball bei rausgesprungen von ihm und auch ein Kopfball eine Minute davor. Also da war Ulm schon
war eine Szene, ne? Erstmal Heldzieler und dann geht der Ball in die Latte. Da musst du eigentlich auch hinten liegen, weil so wie du da verteidigst, kannst du nicht verteidigen, ja? Mhm. Also da musst du eigentlich hinten liegen. Und da war es für mich pures Glück, dass es dann nicht 1-0 für Ulm gestanden hat.
Ja, das gab dann später nochmal eine Chance für ihn, kurz bevor etwas passierte, was irgendwie mich erstmal etwas fassungslos im Sofa hat sitzen lassen. Und denn aus dem Nichts, und ich meine, diese ganze Situation war eigentlich. Also sie war noch nicht mal wirklich gefährlich.
Nein, wir haben nichts getan dafür, dass ein Tor fällt. Nichts,
also, ja. Lee macht das, was Mumulu vorher auch schon eine halbe Stunde lang gemacht hat, fast knapp. Er setzt sich irgendwie rechts durch, flankt den Ball in den Strafraum quer, wo keiner da ist.
Keiner.
Also kein Roter. Keiner. Ja. Keiner, ja. Also da habe ich gedacht, naja gut, das kannte ich schon, habe sogar erst gedacht, es wäre Mumulu gewesen, aber war er ja gar nicht. Ja, und der Ulmer Abwehrspieler, der Tom Gahl, versucht den Ball mit rechts eigentlich noch weiter ins Aus zu schießen und tritt aber irgendwie so ein bisschen am Ball vorbei oder trifft ihn noch, ich weiß es nicht.
Jedenfalls mit dem Schienbein, ne?
Sein linkes Schienbein steht dann im Weg und der Ball kullert ins Tor und steht plötzlich 1-0 für 96. Und da habe ich gedacht, keiner weiß warum. Habe ich aber gedacht, scheißegal, 1-0 Führung, egal wie, ist ja okay, nehmen wir mit. Aber das hat das Spiel überhaupt nicht verändert. Also auf beiden Seiten nicht.
Nein.
Also weder haben die Roten gedacht, so jetzt wachen wir mal auf und geben mal Gas, noch hat Ulm sich davon irgendwie großartig aus der Ruhe bringen lassen. Im Gegenteil. Also die haben, gut, sie stehen mit dem Rücken zur Wand, das ist klar. Ja. Sie haben keine Zeit dazu, irgendwie so ein Tor hinterher zu trauern oder sich da aufzugeben. Erst recht nicht, wenn das in der 28. Minute fällt.
Ja, vor allem im Parallelspiel, der große Konkurrent Peine Ost führte gegen Düsseldorf schon vorher. Also vor Ulm war das wirklich eigentlich ein Nackenschlag. Dass die dann so ein bisschen lethargisch dieses Tor hinnehmen, kann ich fast nachvollziehen, aber 96 fühlte sich ja beinahe schon bestätigt in dieser Passivität.
So sah das aus, ja.
Ja, in diesen Nicht-Fußballspielen. Also, das reicht ja. Ja, weil, ach, wenn wir hier nicht machen, dann macht ihn halt der Gegner. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir uns ja überhaupt nicht anstrengen. Und das hat mich noch wilder gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch die Zeit dann bis zur Halbzeitpause, ich will schon mal ein bisschen vorgreifen.
Gerne.
Da ist nichts passiert. Wir hatten keine Toraktion. Es war weiterhin völlig lethargisch, behäbig, ohne auch nur irgendeine Idee. Es war eine grauenhafte und, wie ich finde, immer noch unfassbar unverschämte erste Halbzeit von Hannover 96, die alles hat vermissen lassen oder alles das bestätigt hat, je nachdem, wie man es sehen möchte, was wir in den letzten Wochen von dieser Mannschaft gesehen und dann auch gehalten haben. Das war eine Frechheit. Es war eine absolute Frechheit.
Ja, muss ich auch sagen. Und auch, ich glaube, Lars Bahlemann war auch längst nicht so engagiert an der Seitenlinie. Also zumindest, was ich so beobachten konnte zwischendurch, wie beim Spiel gegen Köln. Also es war wirklich der komplette, also man hatte das Gefühl, das Team sitzt noch im Bus oder freut sich schon darauf, wieder im Bus zu sitzen. Wie du sagtest, eine Frechheit eigentlich. Damit ist die erste Halbzeit auch schon, eigentlich erledigt gewesen. Es ist nicht viel passiert. Und naja, man hätte hoffen können, in der Halbzeitpause gibt es eine Ansprache. Du, die gab es auf beiden Seiten. Aber wir denken ja erstmal mehr an die Roten. Und da reißt man sich dann vielleicht ein bisschen mehr am Riemen. Aber wer sich doch mehr am Riemen gerissen hat, das waren tatsächlich die Ulmer. Und wieder eigentlich durch eine Standardsituation hervorgerufen, denn da hatte man eigentlich, da hätten die Roten ja, also das hat mich auch geärgert, weil sie ja eigentlich hätten wissen müssen, dass Ulm, wenn überhaupt, dann über Standards gefährlich wird. So, was passiert? Es gibt eine Ecke, ja, und letztendlich entsteht das Tor in der 51. Und dann steht es 1-1. Tobi, hast du dich da ähnlich drüber geärgert? Wahrscheinlich wie ich.
Ich habe mich maximal geärgert.
Du bist ja ein emotionaler Mensch,
gerade was die Roten betrifft. Das war absolut schimpfhaft verteidigt. Also Neumann sieht da ganz schlecht aus. Enzo Leopold sieht da schlecht aus. Zita kann nichts machen. Der Ball ist stramm und scharf geschossen. Aber das darf halt so gar nicht passieren. Das war ein Eckball, wie in Ulm ja auch schon in der ersten Halbzeit gespielt hat und die auch schon gefährlich wurden. Und wir haben uns da überhaupt nicht drauf eingestellt. Und es war schon folgerichtig, weil Ulm schon ein bisschen engagierter aus der Kabine gekommen ist. 96 wollte einfach den Stiefel runterspielen, nach dem Motto, na gut, wenn wir 1-0 führen, gewinnen wir das Spiel, wollen wir uns gar nicht groß anstrengen, das passt schon. Und das wurde dann zum Verhängnis. Und so hat man diesen Eckball dann auch verteidigt. Und war wirklich völlig verdient, das muss man ganz ehrlich sagen, völlig verdient. Und für mich war dann auch zu dem Zeitpunkt, das möchte ich auch ehrlicherweise sagen, völlig klar, dass 96 das Spiel jetzt auch verliert. Dass 96 jetzt es nicht schaffen wird, diesen Schalter umzulegen. Und dass Ulm natürlich mit dem Rücken zur Wand, du hast es gesagt, auch wenn es dann auf dem Nachbarplatz, also Düsseldorf schafft dann Ausgleich, nicht wieder hinten, schafft wieder Ausgleich. Also da war ja auch so ein Hin und Her. Und Ulm guckt dann auf sich und möchte dieses Spiel gewinnen. Das hat man dann auch in den Minuten nach dem Ausgleich gemerkt. Und 96 hatte aber auch nichts, wie in der ersten Halbzeit, erstmal zunächst nichts dagegen setzen, weder beim Eckstoß noch in den nachfolgenden Minuten. Das war wirklich so dürftig, dass ich ziemlich außer mir gewesen bin. Da möchte ich ehrlich sein, ja.
Ja, das kann ich durchaus verstehen, denn du hast es ja eben schon gesagt, also Ulm hat das dann tatsächlich genommen, um nochmal alles irgendwie reinzuwerfen, was geht. Das haben sie auch zumindest versucht, wobei es tatsächlich auch so war, dass, also es gab auch mehr Chancen oder mehr Aktionen auch aus dem Spiel heraus danach für Ulm. Und da musste auch Zieler dann doch mal wieder seine Klasse unter Beweis stellen und was vom Kommentator auch wieder natürlich mit dem üblichen, da ist er, der Weltmeister-Torhüter, kommentiert wurde. Das gehört immer noch dazu, obwohl das ja auch schon so ein bisschen her ist. Aber nichtsdestotrotz, also natürlich muss man wieder sagen, an Zieler hat es nicht gelegen. Ne?
Ja, ganz kurz, also Zieler, also ich kritisiere ihn auch oft und ich finde, dass er häufiger schlechte, also für sein Niveau, ne, für sein anzunehmendes Niveau schlechte Spiele zeigt als gute Spiele. Heute war ein außerordentlich gutes Spiel von ihm.
Ja.
Die Bälle, die er halten musste, hat er gehalten. Er hat auch Bälle gehalten, die er hätte vielleicht nicht halten müssen. Sowohl in der ersten Halbzeit, kurz vor der Szene an die Latte, hält er ihn herausragend, hält dann auch in dieser Phase, wo es 1-1 steht, einen Schuss wirklich sehr gut, hat einen guten Reflex. Dann später kommen wir ja noch zu. Und das für mich war das heute tatsächlich die beste Leistung von Robert Zieler in dieser Saison. Und das hat jetzt ihn wirklich dann zu einem der Besten, der Kommentator sagte, der Beste, finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber hat ihn zum einen der besten Torhüter oder er hat unter Beweis gestellt, warum er einer der besten Torhüter in der zweiten Liga ist, was er nicht in jedem Spiel tut. Mhm. Aber heute wirklich, also der wollte, der hat auch seine Jungs da ordentlich zusammengeschissen, wenn ich das mal sagen darf. Also der war gar nicht zufrieden, wenn dann die Ulmer auf sein Tor schossen. Also der, an dem hat es wirklich nicht gelegen, wie du gesagt hast, dass dann plötzlich nur 1-1 steht und der hat ein herausragendes Spiel gemacht.
Definitiv, ja. Gut, als Kapitän erwartet man das natürlich auch von ihm, dass er da mal ein bisschen...
Er macht aber auch nicht immer.
Macht er nicht immer, wollte ich gerade sagen. Er ist halt eigentlich auch nicht so der Typ dafür, aber dafür war er heute schon sehr deutlich, was seine Mitspieler anbelangt. Und ja, es gab, wie ich schon sagte, Chancen für Ulm. Und dann, es war ein verrücktes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, in der 67. Minute die 2-1 Führung für Hannover 96 schon wieder in Führung gegangen und eigentlich auch wieder aus dem Nichts, muss man ganz ehrlich sagen, weil es war tatsächlich in dieser Drangphase von Ulm. Ja, war mehr oder weniger ein Konter. Neumann legt vor und der Ball kommt zu Neid, der sich also im Stile eines Nicolo Tresoldi, ich habe erst gedacht, was ist mit dem passiert, dem Nicolo, aber er war es gar nicht, da so ein bisschen durch den Strafraum, fummelt. Er behauptet den Ball, zieht ab ins lange Eck und der Ball ist drin. Und schon wieder sitze ich auf dem Sofa und denke, was ist das hier für ein Spiel? Tobi, da auch wieder emotional gewesen, ne? Gefreut?
Ja, klar. Sicher. Ja, voll. Also ja. Also
auch wegen Neid. Also ich mag den ja.
Auch Neid. Ich mag Neid auch.
Ich finde den total dufte.
Ich mag den auch. Ich halte ihn nur am Ball auch wieder.
Er ist ein bisschen limitiert, ja. Aber
ja, er ist sogar maximal limitiert. Aber zeigt an der Stelle, dass er dann doch vielleicht nur ein bisschen limitiert ist. Weil er hat den Ball gut behauptet, hast du so gesagt. Gefummelt wäre mir jetzt zu viel, weil das kann er nicht. Aber er hat dann, der Schuss war satt und stramm. Und das war wirklich auch wieder so, das war der Wille. Josh Knight geht in den Strafraum und will diesen Ball auf Gedeih und Verderb nicht hergeben. Und er möchte am Ende, dass dieser Ball im gegnerischen Tor landet. Und das schafft er auch. Also das war dann tatsächlich so eine Willensleistung, völlig in die Drangphase, du sagtest es, von Ulm hinein. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, das, was ich der Mannschaft abgesprochen habe nach dem 1-1, hat sie dann aber gezeigt. Der Schalter wurde umgelegt und dann merkte man, okay, sie wollen dann doch dieses Spiel gewinnen. Denn der Ausgleich, kurzzeitig hat sie ein bisschen verunsichert, da drohten sie auch zu kippen aus meiner Sicht, aber dieses 2-1 dann spätestens hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft dieses Spiel gewinnen wollte und da kamen ja noch einige Situationen, in denen es heikel wurde, aber sie hat da den Schalter gefunden und hat ihn auch betätigt und das hat mir dann schon imponiert im Vergleich zur ersten Halbzeit.
Ja, zumindest einige Spieler, vielleicht nicht die komplette Mannschaft, aber einige Spieler haben tatsächlich doch gezeigt, dass sie dann irgendwie vielleicht doch nicht so ganz zufrieden sind mit diesem 1-1. Und da gehören natürlich auch im Wesentlichen die Spieler zu, die vielleicht auch nächste Saison noch bei uns sind, wie zum Beispiel Josh Knight oder auch Lars Gindorf, der, finde ich, schon über das gesamte Spiel, da greife ich jetzt ein bisschen vor, da kommen wir vielleicht noch zu, aber zu unseren Bewertungen, aber der schon so gezeigt hat, dass er irgendwas möchte da, aber trotzdem lässt er sich natürlich dann auch so ein bisschen davon anstecken. Ja, die Freude währte aber zunächst dann doch irgendwie nicht lange und es gab einen Elfmeter für Ulm, der, wie ich finde, ja, es ist so ein Problemfall. Also das ist aber ein Problem an dieser ganzen VAR-Geschichte. Es ist ein Elfmeter. Also ich normalerweise würde ich sagen, also dieser Minimalschubser, ihr habt es alle gesehen, an dem Ulmer, der dazu führte, dass es einen Elfmeter gab und auch noch eine rote Karte für Tomiak, den kann man pfeifen. Und wenn man ihn pfeift, dann muss man in der Situation tatsächlich wahrscheinlich auch eine rote Karte geben nach dem Regularien, weil er letzter Mann war und eine klare Torchance eigentlich verhindert hat.
Ja, aber das wäre zu diskutieren.
Halt leider keine Fehlentscheidung und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das mit dem VAR ist. Also normalerweise müsste man als VAR gerade bei solchen Situationen das Ganze einkassieren, weil also dieses Foul, mal ganz ehrlich, da ein Elfmeter und eine rote Karte.
Also es ist eine harte Entscheidung. Das will ich also Tomiak berührt den Ulmer am Oberkörper, Schulter irgendwo da in dem Bereich.
Er schiebt ihn weg oder schubst ihn, wenn man es
kann. Also er berührt ihn halt. Er berührt ihn und da kommt zu Fall. So. Ja. Ich sag mal so, auf jedem anderen Zentimeter des Rasens wird er sowieso gepfiffen. Ja, du berührst den Gegenspieler, der fällt, ist ein Freistoß. Das wünschte ich mir dann auch häufig bei Elfmetern tatsächlich oder im Strafraum dann auch als Bewertungsgrundlage. Also Foul, glaube ich, kann man geben. Damit ist es dann ein Elfmeter. Ob das eine klare Torschuss ist, das kann man sagen, klar, er geht auf Zieler zu. Das heißt, er könnte abschließen. Wenn man dieser Argumentation folgen möchte, ist das auch korrekt. Und jetzt habe ich auch viel gelesen mit Doppelbestrafung und dergleichen. Doppelbestrafung ist nur dann abgeschafft, wenn es darum geht, dass ein Kampf um den Ball stattgefunden hat. Das heißt, wenn der Verteidiger den Ball spielt, den Gegner trifft und er dann also faul gegen sich gepfiffen bekommt, dann kriegt er keine rote Karte. Das war in dem Fall nicht, weil Tomiak schubst ihn, wenn man es hart auslegen möchte, weg. Mhm. Deswegen war das grundsätzlich erstmal eine richtige Entscheidung, wenn man dieser Argumentationskette folgen möchte. Hätte auch Elfmeter gegeben, aber ich hätte nicht rot gegeben, ich hätte gelb gegeben, aber ein Elfmeter war es, so ehrlich müssen wir sein, Tomiak ist zu spät, Tomiak versucht ihn mit seinem Arm am Torschuss zu hindern, für mich ist das schon eine vertretbare, wenn auch harte Entscheidung.
Ja gut, der Winkel war recht spitz, also von daher müsste man wahrscheinlich...
Deswegen kein Rot.
Darüber,
deswegen
kein Rot. Ja, genau, deswegen das war ja das, was du meinst,
also von daher müsste Elber, man am ehesten...
Genau,
Elber ja, gelb ja.
Aber ob die rote Karte gerechtfertigt ist. Ne?
Für mich nicht. Für mich nicht. Für mich nicht. Wäre auf der anderen Seite übrigens auch so, dass auch da, wenn es unserem Spieler so gegangen wäre und er so gefoult worden wäre, hätte ich kein Rot gefordert für den Gegner. Für mich ist Elfmeter ja. Tomiak stellt sich da nicht klug an. Aber gelb hätte es aus meiner Sicht auch getan. Aber wie du schon sagtest, der VAR konnte wahrscheinlich dieser Argumentation des Schiedsrichters folgen. Und dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Wobei man sagen muss, auch das gilt ja nicht mehr. Der VAR mischt sich ganz oft ein, wo es einfach nur darum geht, dann doch eine Karte zu verändern oder eine Situation neu zu bewerten, ohne klare Fehlentscheidung. Auch bei Kann-Situationen hat sich ein VAR schon mal gemeldet. Das ist nicht stringent, das ist nicht gut gelöst im deutschen Fußball, möchte ich sagen. Das ist ein grundsätzliches Problem und der VAR hat den Fußball nicht gerechter gemacht. An der Stelle aber... Also wie gesagt, Elfmeter für mich unstrittig, rot fand ich zu hart. Und jetzt bin ich vielleicht auch noch gönnerhaft, weil dann natürlich, also Zieler macht mich gönnerhaft, ja, so würde ich es mal sagen.
So sieht es nämlich aus. Ja, du hast es schon richtig gesagt, der VAR hat da nicht eingegriffen, aber der Fußballgott hat anscheinend dann doch noch irgendwie eingegriffen. Und zwar nicht nur der Fußballgott Ron-Robert Zieler, den du ja eben schon zu Recht als einen der besten Spieler des
Spiels. Genau, aber ist mir tatsächlich wichtig nochmal, aber auch bei der Situation, es lag nicht an dem parierten Elfmeter, sondern das gesamte Spiel war er für mich in herausragender Form, aber natürlich da auch, wobei der Elfer, der war gar nicht so schlecht geschossen, der war schon ziemlich platziert. Also wenn Zieler da nicht in der richtigen Ecke ist, gut, klar, hat er ihn nicht, aber der war flach, war nicht halb hoch, also eigentlich sagst du ja, ne, du schießt ihn entweder mit voller Gewalt in Winkel oder du machst ihn schön flach, platziert in die Ecke. Und der war flach, der war platziert, aber Zieler war besser.
Richtig, er hat die Ecke erahnt oder sich zufällig für die richtige entschieden. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen vorbereitet auf die Elfmeterschützen, man weiß es nicht. Jedenfalls hat er ihn gut gehalten. Also er war da. Und somit steht es immer noch 2-1 für 96. Und ich sag mal, wir können ja die Folgezeit kann man, denke ich mal, ein bisschen abkürzen, denn es war so, dass Ulm weiter probiert hat, ein Tor zu schießen.
Ja, und Elfmeter zu schinden auch kurz danach.
Elfmeter zu schinden vor allen Dingen auch noch. Also ja. Da ist ja das eine
da
Mal,
da
ist,
ja Neumann,
da ist ja Neumann, Neumann richtig ausgerastet.
Und Neid gleich mit dazu und die Ersatzspieler. Also da ja. Hätte es ja schon, das hätte schon einen Faustkampf geben können.
Ja, nicht? Aber Zieler kam ja. Dann und hat mit seinen großen Torwarthandschuhen da beschwichtigt. Und dann Vogi war ja auch da, der stand ja direkt daneben. Der hat dann auch mit seiner ganzen Erfahrung und hat dann seinen durch E-Sport gestählten Körper daneben gestellt und dann hatten die Ulmer wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss und jedenfalls war dann auch zumindest ein bisschen Feuer drin auf beiden Seiten und 96 hat ja das gemacht, was man in so einer Situation tut. Man wechselt so, dass man das verteidigen kann, ja, den Vorsprung. Ich möchte jetzt nicht auf alle Wechsel einzeln eingehen, aber Yannick Dehm kam noch rein.
Lohnt auch nicht, glaube ich, ja.
Es lohnt sich auch nicht, wie gesagt. Ich erwähnte schon Vogel über Christiansen, das kann man vielleicht nochmal hervorheben, da war ja auch mal.
Das tatsächlich, genau, aber hat jetzt auch nicht, ja, hat jetzt auch nicht falsch und nichts gut gemacht. Hey, eins möchte ich aber sagen: 85 Minuten, erster Eckball für 96. Ganz kläglich ausgespielt.
Wollte ich auch noch hervorheben.
Ja. Achso, Entschuldigung, bitte, ja. Also das muss ich sagen, das ärgert mich sehr. Also na klar kann man sagen, okay, ein bisschen Zeit von der Uhr, aber was Christiansen und Eze da machen, also nee. Also geh doch, pass auf, du bist gut in Standards, ja? Und na klar, du hast einen Verteidiger weniger. Okay, sei es geschenkt. Aber dann spiel doch die Ecke. Es ist die 85. Minute. Es ist jetzt nicht so, dass du 5 Minuten an der Eckfahne den Ball halten wirst, ja? Was die da versucht haben, also vor allem dann auch der Pass zurück zu Eze auf dem rechten Fuß quasi. Was soll denn der machen? Der kann mit rechts stehen, aber der kann nicht flanken. Ja, also wenn Eze diesen Eckball nimmt, was ich verstehen kann, weil er kommt von der anderen Seite, nimmt wieder ein bisschen Zeit von der Uhr, dann bring ihn doch bitte so, dass wir eine Chance aufs Tor haben, aber nicht so und dann auch so kläglich das Foul da schinden wollen. Bitte. Das war schon wieder unsäglich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ja, das regt mich auch immer auf. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man dann anfängt, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen durch solche Aktionen, aber diese ganz kurzen Ecken und sich dann da an der Eckfahne irgendwie einigeln und so lange zu warten, bis irgendein Gegenspieler ankommt und einem den Ball da vom Fuß nimmt oder ihn vielleicht sogar nochmal ins Ausschießt, also das hasse ich auch wie die Pest. Also ja gut, ich meine, der Schiedsrichter hat es ja auch irgendwie honoriert, denn das Schild, was dann hochgehalten wurde, zeigte 7 Minuten Nachspielzeit an. Und da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, wo kommen denn diese 7 Minuten her? Also ich meine,
gut, ja, in den Tickern habe ich nachgelesen, es liegt an der VAR-Überprüfung. Also ich sage mal so, klar, Pyro, okay, das ja, war
vielleicht aber nicht, eine Minute. Die hat aber nicht 5 Minuten gedauert.
Die also, war eine Minute. Ja. Und auch die Überprüfung, also ich sage mal so, klar, also Christian sagt schon, Tomja kriegt die rote Karte, geht dann runter, Zieler sagt, nee, komm zurück, wird da überprüft. Ich sag mal 2 Minuten, okay, also insgesamt 3, vielleicht wenn du willst 4 Minuten, weil es ja noch 2 Tore gefallen, aber 7 ja, war für mich also, eine Frechheit und das kann man auch nicht rechtfertigen mit irgendwelchen Überprüfungen. Pyro war 1 Minute, die Überprüfung, die ja wieder nicht transparent war. Bei mir nicht, es sah eher so aus, als sei Zieler da nochmal eine Diskussion mit dem Schiedsrichter übrigens, macht aber jede Mannschaft, ein Schiedsrichter hat seine Karte selber eigentlich noch nie zurückgenommen, egal was du ihm da erzählst. Ja,
das macht, ist überflüssig. Wenn überhaupt, macht das der VAR dann noch oder
genau.
Der Schiedsrichter in Zusammenarbeit mit dem VAR.
Aber dass jetzt 7 Minuten da als Nachspielzeit ja, auf die Uhr kommen, fand ich ein bisschen viel.
Ja, zumal es auch in der ersten Halbzeit gab es nur 1 Minute. Gut, da war ja auch nichts. Also ich meine, es war schon ein bisschen was in der zweiten Halbzeit. Du hast es beschrieben, aber
nicht so. 4 hätten gereicht. Komm, 4.
Mein Gefühl war 4. Vielleicht auch 5 wegen dann doch irgendwie ein bisschen Pyropause. Wobei die,
aber 7.
Der Rauch war schnell weg, weil es war wohl relativ windig da in Ulm.
Naja, und da ist ja auch zum Teil nicht überdacht. Das ist ja der Vorteil im Vergleich zu uns, ne, wo Kölns Rauch, der erst mit 10 Minuten im Stadion liegt.
Ja,
das fliegt halt. Ja, also das war dann schon der Vorteil. Aber 7, also gut, dann sagen wir, okay, lass uns auf 5 einigen, 2 Minuten zu viel. Ja, 2 Minuten noch, unnötig da oben drauf.
Ja, 5 hätte ich auch noch genommen, aber es gab 7. Aber meine kurzzeitige Angst, dass das dann vielleicht doch noch in die Hose geht und die muss man bei 96, glaube ich, haben, hat sich nicht bestätigt. Es blieb beim 2:1. Und,
ja, souverän haben wir das gemacht.
Ach,
stark wie eine Wand, ich bitte dich.
Ja. So, Tobi, und jetzt haben wir
kommt
das, was du gesagt hast, ne? 4 Spiele, 4 Siege, 2 Spiele sind schon gespielt, 2 Siege sind bei rausgesprungen. Jetzt geht's nächste Woche gegen Fürth zu Hause. Wie André sagen würde, Thekentruppe müssen wir schlagen.
Ja? Schlagen wir auch.
Grüße an André.
Und, das wird ein entscheidender Spieltag übrigens. Das wird, also das ganz wird ehrlich, also wir sind klar, jetzt, ja. Das Unentschieden gegen Braunschweig für Düsseldorf war jetzt für uns ein bisschen unglücklich. Damit sind wir im Platz zurück. Also wir haben wieder eine Mannschaft mehr zwischen uns. Die sind einen Punkt vor uns. Am Ende sind es aber nur 3 Punkte bis zu Platz 3. Glückwunsch an HSV zum Aufstieg. Das können wir sagen, weil der dritte Platz, den will ja keiner. Also da wird der HSV wird da nicht mehr gefährdet werden. Auch wenn es nur 4 Punkte zum dritten sind, das wird reichen. Also Glückwunsch an den HSV zum Aufstieg. Also nächster Spieltag kommt es drauf an. Ja, besonders natürlich, das muss man sagen, es kommt natürlich jeden Spieltag und vielleicht haben wir auch gar keine Chance mehr, aber für mich ist der nächste Spieltag nochmal so das Entscheidende. Wir müssen natürlich Fürth schlagen, das werden wir auch. Und wenn wir das tun, und da gibt es ja ein Duell zwischen Paderborn und Magdeburg. Und das ist natürlich ein Key-Spiel. Also gehen wir davon aus, Paderborn und Magdeburg trennen sich unentschieden. Und wir gewinnen das. Ich weiß, ich ignoriere jetzt Düsseldorf. Ich ignoriere auch Kaiserslautern, die jetzt auch noch kommen. Also, das heißt, da ist ja. Und Elversberg, ja, aber Elversberg verliert natürlich in Nürnberg, ist klar. Das ist logisch. Das heißt, die bleiben dann auch hinter uns. Sind sie gar nicht, sind vor uns.
Nee, sie sind vor uns, aber.
Sind vor uns, aber ein Punkt oder nur Tordifferenz? Ein Punkt.
Tordifferenz tatsächlich.
Tordifferenz, siehst du? Ja. Genau, die verlieren also in Nürnberg. Die haben eine unfassbare
Tordifferenz. Stimmt.
Die haben, das sind die mit plus 12 oder was haben die? Ich weiß gar nicht. 22, glaube ich sogar.
Die haben plus 21 und wir haben
plus 21.
Also, ja, können wir nicht mehr vorbeiziehen, glaube ich.
Auf keinen Fall. Aber Nürnberg wird natürlich Elversberg schlagen, ist ja klar. Völlig logisch.
Natürlich.
Davon gehe ich aus und deswegen, der nächste Spieltag wird nochmal der entscheidende. Und wenn das alles aufgeht, weiß ich zwar nicht, ob ich das Endspiel bei Leitl haben möchte, ehrlich gesagt. Das könnte auch ganz bitter in die Hose gehen.
Aber so.
Aber ich sage dir, Olaf, möchte ehrlich sein, gestern Abend, dieses 5:0 von Münster in Magdeburg.
Ja. Klar, du warst schon halb in Ulm, ne? Also
wirklich, das war für mich, ich kann es auch gar nicht verstehen, Olaf. Das Ding war durch eigentlich, ja. Es war und zwar vor 2 Wochen war es schon durch. Aber Köln war noch mal so ein bisschen, nee, komm, da kann man entspannt bleiben. Aber dann gestern Abend dann doch irgendwie, dass Preußen Münster da so aufspielt. Schade natürlich, dass Schalke nicht mitgemacht hat. Dann wäre ich wirklich nach Ulm gefahren, da bin ich ehrlich, weil dann wäre ich ganz angezündet gewesen. Also wir können nur froh sein, dass Paderborn gewonnen hat und dass Düsseldorf nicht verloren hat.
Ja.
Sonst würdest du mich jetzt hier aus einer Euphoriewelle und von einer Euphoriewolke herunterholen müssen, die keiner haben möchte.
Ja, ich muss ja froh sein, weil sonst hätte ich ja heute hier alleine gesessen und insofern muss ich ja fast froh sein.
Ja, die anderen, die trauen sich wohl nicht, oder was? Die trauen sich gar nicht mal, die Wahrheit auszusprechen. Wir sind im Rennen, du hast es auch gesagt, wir sind im Rennen und schlagen wir, also kommt es wirklich so, wenn Elversberg jetzt in Nürnberg gewinnt, ist meine Hoffnung schon wieder ein bisschen geringer, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn Nürnberg gewinnt, das Ding gegen Elversberg und wenn wir nächste Woche dann wirklich Fürth schlagen und es kommt zu diesem Unentschieden, das ich prognostiziert habe zwischen Magdeburg und Paderborn, Magdeburg. Dann darf aber auch keiner gewinnen. Auch Magdeburg darf nicht gewinnen. Also muss unentschieden sein.
Ja, es ist viel hätte.
Dann haben wir es, ja, ich weiß, weil wir es nicht in der Hand haben,
aber das
weil die Mannschaft ein charakterloser Haufen ist, Olaf.
Richtig.
Weil die Mannschaft es weggeschmissen hat. Sie hat es weggeschmissen. Und plötzlich versucht es wieder aufzuheben. Eigentlich müsste ich sauer sein. Bin ich aber nicht, scheiße, Mann. Ich hoffe und glaube wieder. Liebe wird noch dauern, aber ich hoffe und
glaube. Ich glaube, sie haben es weggeschmissen und sie versuchen es wieder aufzuheben, aber ich glaube, sie heben es nur auf, um es dann ordentlich in den Mülleimer zu schmeißen und nicht irgendwo auf dem Boden rumliegen lassen. Also, dein Wort in Gottes Gehörgang, ich freue mich ja auch drüber und ich meine, wir beide sind ja schon so lange 96-Fans, dass wir schon wirklich alles Mögliche mitgemacht haben und insofern sind wir da auch immer noch irgendwie mit so einem kleinen Hoffnungsfunken mit dabei und natürlich würden wir uns auch freuen, wobei ich möchte ehrlich gesagt nicht Dritter werden und in die Relegation und also das.
Doch, irgendwie ist auch geil, irgendwie ist auch doch, oder ich weiß.
Und ich finde, die Mannschaft hat es auch nicht verdient. Das möchte ich gerne dann auch nochmal abschließend dazu sagen. Und bevor wir hier noch weiter schwelgen,
ja, hast recht.
denke ich mal, wir machen heute eine Viertelstunde oder so.
Ja, ich dachte auch, Minuten, ist aber, kurz. Ja, ja, hast recht. Ja, komm, mach den Deckel drauf. Lass mich gar nicht mehr weiter träumen. Komm,
ja,
Deckel
Tobi, drauf. Aber es war ja trotzdem schön, mal wieder mit dir zu reden und deinen Input hier zu hören. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es dann den Heimsieg gegen Fürth zu feiern gibt. Jawohl. Und in diesem Sinne, bis dahin niemals allein. Macht's gut, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.